Warum feiern wir nicht? Also, ihr Musiker, ihr habt mich mit dieser Frage schon ganz schön herausgefordert. Ist ja die Grundfrage in dem Lied, was ihr uns gerade vorgetragen habt. Wir sind ja schließlich im Gottesdienst. Wir sagen, wir feiern Gottesdienst. Zu Beginn waren die Kinder hier. Wir haben ein Dankeslied gesungen. Anschließend hat sich die Jugendarbeit United vorgestellt. Und wie ich gehört habe, hättet ihr noch ergänzen können, am Freitag gab es einen, ihr nennt das Wohnzimmergottesdienst. Der wäre auch super gewesen. Ja, als Gemeinde freuen wir uns, dass diese Gruppe stabiler wird und wächst. Dann haben wir von dem Seelsorgeteam gehört, was sich jetzt gerade auch vorgestellt hat. Die umfangreicher werdende Seelsorge in der Gemeinde will einfach auf breitere Schulter gestellt werden. Das ist geeigneter. Jetzt am Dienstag, letzten Sonntag hatten wir den Alpha-Gottesdienst und am Dienstag hatten wir ca. 25 Gäste in der Alpha-Arbeit. Jetzt kommt die Masiererarbeit, Al-Masiererarbeit kommt noch hinzu und als Mitarbeiter, die dann auch noch hinzuzurechnen sind, standen wir am Dienstagabend vor der Frage, was machen wir mit den Räumlichkeiten? Wir haben jetzt geplant, erstmals gleich zu Beginn nicht nur im Café zu sein, sondern die Räume aufzumachen, den kleinen Saal mitzunutzen, weil es einfach ansonsten zu eng wird. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Wir hatten am vergangenen Samstag, also nicht gestern, sondern gestern vor der Woche, ein schönes Mitarbeiterfest mit festlichem Ambiente, gutem Essen. So viele Teilnehmer hatten sich angemeldet, ich glaube, wie vorher sonst noch nie. Wir haben einen schönen Abend miteinander erlebt. Und diese Aufzählung könnte man fortsetzen. In der Woche, was Geschehnisse, die da sind. Ja, ihr lieben Musiker, warum feiern wir nicht? Ich gebe die Frage mal an euch zurück. Mit der Bemerkung, ganz so ist es ja nicht. Wir nehmen als Gemeinde schon dankend wahr, was geschieht und können uns auch darüber freuen. Aber ich glaube, das wisst ihr ja auch. Ne? Dann kann man sagen, da ist ja alles in Butter. Alle Sonnenschein. Hochglanzbroschüre. Mitnichten. Das ist nicht der Fall. Wir sind in der Gemeinde nicht immer einer Meinung. Wir haben auch zum Teil ganz unterschiedliche Vorstellungen, was wie sein sollte. Und hier in der FEG Dillenburg gibt es nicht nur Freude, es gibt auch Enttäuschung. Das gehört auch zu uns. Wie im Übrigen, glaube ich, auch zu jeder Familie, ne? Und wie auch in jeder Ehe. Wir sind Menschen mit Stärken und Schwächen. Menschen mit bestimmten Vorstellungen und Abneigungen. Menschen mit Charakterzügen, die manchmal für andere herausfordernd sind. Der Apostel Paulus, der hat auf seinen Reisen nicht nur viele Gemeinden gegründet, er hat ihre Entwicklung auch begleitet. Und immer wieder hat er neben Besuchen auch Briefe an diese Gemeinden geschrieben. Und er hat bei dieser Begleitung von Menschen und Gemeinden auch festgestellt, dass die Menschen eigentlich der Schwachpunkt, wenn man so will, der Schwachpunkt Gottes in seinem großen Plan sind. Paulus kannte nämlich die übertriebenen Erwartungshaltungen genauso wie das Menscheln in den Gemeinden, die er gegründet hat. Aber auch wie zum Teil heftige Auseinandersetzungen. Und in seinen im Neuen Testament festgehaltenen Briefen geht er darauf ein. Er zeigt sehr praktisch und geschickt, wie Gemeinden damit auch umgehen können. Und eine dieser Gemeinden, bei der er diese Geschehnisse sehr intensiv begleitet, ist die Gemeinde in Korinth. Zugegeben, ja, die hatte schon in bestimmter Hinsicht so manche Extreme. Das ist so nicht. Das war eine schnell gewachsene, größere Gemeinde, die einerseits von den durch Gottes Geist bewirkten Veränderungen, man könnte sagen, nur so strotzt. Andererseits gab es in der Gemeinde aber auch so Gruppierungen, Clans, würde man heute vielleicht sagen, die in mancherlei Hinsicht einen Umgang pflegten, der nicht wirklich gut war. Und Paulus hat sich gefragt, wie er in eine solche Situation hinein durch Briefe Einheit stärkend eingreifen und ausrichten könnte. Klar können wir heute nicht so einen ganzen Korintherbrief lesen. In Klammern mal, das haben die damals aber in den Gottesdiensten gemacht. Den ganzen Brief zusammenhängend gelesen, damit sie das ganze Bild verstehen konnten. Wir nehmen da so einen kleinen Ausschnitt. Und ich möchte das mal beginnend mit den ersten Versen lesen, aus dem ersten Korintherbrief. Dort heißt es dann Verse 1 bis 3, Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen und der Bruder Sosthenes schreiben diesen Brief. Sie schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen, wo sie auch sind. Hoppla. Da sind wir auf einmal mittendrin. In Vers 3 dieses Korintherbriefes, bei den Eingangssätzen, so ganz ausdrücklich, er richtet sich an alle Christen, wo sie auch sind. Also auch hier in Dillenburg, ja. Okay, wir lesen mal weiter. Vers 3. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gnade und Friede sei mit euch. Erreicht euch, erreicht uns. Dieser Gruß des Apostel Paulus, dieser Friedensgruß, ich meine, erreicht er uns nicht nur da, erreicht er uns im Herzen. Erreicht er uns im Herzen? Sind wir, du und ich, jetzt offen, Gottes ewiges, gültiges Wort in uns aufzunehmen, es an uns heranzulassen, an unser Herz zu lassen? Friede sei mit dir. Es uns von Gott sagen zu lassen, wie die Blickrichtung für unser Leben als Christ sein könnte, was wichtig und was richtig in den Augen Gottes ist. So eben, dass Gottes Gnade und sein Frieden sich in unserem Leben entfalten können. Erlaubt mir mal, die Absicht des Paulus hier folgend in diesem Brief, dazu müsste man ein bisschen größeren Überblick haben, den Blick gleich auf den Personenkreis von Christen zu richten, der momentan in der Ferne erträglich erscheint. Vielleicht wäre das für dich dein Schwager, also der mit dem ewigen Getue. Oder es wäre für dich die fromme Arbeitskollegin im Büro, die dich immer wieder von oben herab belehrt. Jemand aus der Gemeinde? Oder. Haben wir diese Person oder diesen Personenkreis vor Augen? An sie, an dich, an mich richtet Paulus diese Bibelverse jetzt aus. Da gibt er die Blickrichtung hin. Und dann schreibt er, ab Vers 4 in Kapitel 1. Ich danke meinem Gott immerzu dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt hat. Durch sie seid ihr reich geworden an allem, was aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst. An jeder Art von geistgewirktem Wort und von geistlicher Erkenntnis. Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Und so wartet ihr voll Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und vor aller Welt offenbar wird. Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und er ist treu. Er steht zu seinem Wort. die Grundaussage dieses Bibeltextes, so kann man sie zusammenfassen, als Christen habt ihr Grund, euch zu freuen, Grund, dankbar zu sein. Und die Betonung von ihr und euch, die ist ja in diesem Bibeltext wirklich auffallend. Jetzt redet das Paulus an die allen Christen. Also müssen wir gar nicht mehr bei dem ihr und euch bleiben. Wir könnten es eigentlich als Gottes Anrede, Gottes Wort an uns aufnehmen, es zu unserem machen. Nicht ihr habt Grund zur Freude, sondern wir haben Grund, uns zu freuen. Wir haben Grund, dankbar zu sein. Wir haben dies gemeinsam. Ich möchte das mal an den vier Hauptaussagen dieses Textes versuchen aufzuzeigen. Wir haben gemeinsam, was haben wir gemeinsam? Wir haben gemeinsam die unverdiente Gnade Gottes erlebt. Ich finde das ganz bezeichnend, dass Paulus mit diesem grundlegenden Geschehen beginnt, das zuerst nennt. Hiermit hat alles angefangen. Gottes Gnade haben wir erlebt. Irgendwo, irgendwann hat mich Jesus Christus persönlich angesprochen. Erinnern wir uns daran? Er hat uns aufgezeigt, dass wir in Distanz zu ihm leben. Und vielleicht hast du diese Distanz zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, auch schmerzlich an einem schmerzlichen Punkt in deinem Leben wahrgenommen. An einem Punkt, an dem Schuld und Sünde allen klar war in deinem Leben. Und du hast Gottes Liebe und seinen vorbehaltlosen Vergebungswillen erkannt und du hast Ja dazu gesagt. Du hast Christus gebeten, dir deine Schuld zu vergeben. Und was war das für eine Befreiung, die sich dann anschloss? Die sich anschloss, als der Heilige Geist dir zusagte, von jetzt an gehörst du, dein Name, Lothar, von jetzt an gehörst du, Elfriede, von jetzt an gehörst du zu Gottes Familie. Von jetzt an bist du ein Kind Gottes. Welch eine Freude, ne? Erinnerst du dich daran? Für jeden Christen in Korinth war das Bestandteil seines Lebens geworden. Und das ist bis heute so geblieben. Es ist bis heute Bestandteil eines jeden Christen. Viele würden das auch so berichten. Aber wie ist das denn mit dem frommen christlichen Elternhaus? Zugegeben, das gab es in damaliger Zeit ja noch nicht. Die waren ja erst wenige Jahre alt, die Christen. Das war also anders. Ja? Aber um mit Keith Green, einem christlichen Musiker aus den 80er Jahren, mal zu antworten, nur dass du regelmäßig zu McDonald's gehst, macht dich noch nicht zum Hamburger. Oder ohne Bild gesprochen, nur dass du fromm erzogen bist, dir das angeeignet hast, das macht aus dir noch keinen Christen. Wer vor Jesus Christus nicht zusammengebrochen ist, der kann nicht davon reden, auch von ihm aufgehoben worden zu sein. Das geht doch nicht. Aber wo das geschehen ist, wo man vor Christus zusammengebrochen ist, da weiß man gemeinsam um diese vergebende Kraft Gottes. Da weiß man um das Aufheben. Da weiß man um das Befreitwordensein. Da weiß man um den neuen Anfang, den Christus mit einem Menschen mit mir gemacht hat. Da weiß man, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Und da bricht damals wie heute Freude auf. Freude auf darüber, ja, ich darf, ja, wir dürfen Gottes Kinder sein. Zweiter Hauptgedanke zu diesem Bibeltext. Wir haben gemeinsam eine Fülle von Gaben und Fähigkeiten, die Gottes Geist bewirkt. Hier in dem Bibeltext, die Verse 5, 6 und 7. Durch sie, also gemeint ist Gottes Gnade, schreibt Paulus, seid ihr reich geworden an allem, was aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus erwächst. An jeder Art von geistgewirktem Wort und von geistlicher Erkenntnis. Weil die Botschaft von Christus zum festen Grund eures Glaubens geworden ist, fehlt euch keine von den Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Boah. Na? Meinst du auch, ja? Ja. Davon hatte die Gemeinde, was Paulus hier berichtet, davon hatte die Gemeinde in Korinth tatsächlich viele. Sogar viele auffällige Gaben. Wie gab es da? Allen voran die plötzliche Begabung eines Menschen, in anderen Sprachen reden zu können oder in der sonderbaren Lautfolge, die von anderen als Lob Gottes ausgelegt werden konnte. Aber auch viele prophetisch begabte Christen. Menschen also, die das Wort Gottes sehr aktuell auf einzelne Geschehnisse oder treffend auf Menschen zuspitzen konnten, sodass es sie stärkte und aufbaute, sie fester machte im Glauben. Diese Vielfalt der Gemeinde in Korinth zu erleben, das muss schon beeindruckend gewesen sein. Sie war nicht damals auch nicht in jeder Gemeinde so umfänglich, so groß wie in Korinth. Es ist heute aber immer noch beeindruckend zu sehen, wie Gottes Geist seine Kraft entfaltet. Wie er einzelne Christen befähigt, für Menschen zu beten. Und es tritt Veränderung ein. Bis hin zu Menschen, die körperlich krank sind, die heil werden. Menschen, die in ihrer Psyche erkrankt sind, die heil werden. Wir staunen, wie geistgewirktes Wort andere Menschen zur Erkenntnis des Willens Gottes bringt. Sie stärkt, sie aufbaut, sie einen neuen Weg im Leben gehen lässt. Paulus zeigt auf, wie bedeutsam und vielfältig das Wirken des Geistes Gottes in der Gemeinde ist. Es ist bis heute zu sehen. Und es bringt uns gemeinsam zum Staunen, dass Gottes Geist wirkt. Dritter Gedanke. Wir haben gemeinsam eine grandiose Zukunft. Und so, Paulus ab Vers 7 in unserem Bibeltext, und so wartet ihr voll Zuversicht darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und vor aller Welt offenbar wird. Er wird euch auch helfen, bis zum Ende fest auf diesem Grund zu stehen, sodass euch an seinem Gerichtstag niemand anklagen kann. Paulus schaut also mit der Gemeinde in Korinth nicht nur dankend darauf, was an einzelnen Menschen geschehen ist und welche Bereicherung sie jetzt in ihrem Leben erfahren. Er zeigt ihnen auch auf nochmal, wie die gemeinsame Perspektive ist. Jesus Christus wird wiederkommen. Und das wird der Beginn einer herrlichen und nie endenden Zeit sein. Gottes Sohn wird wiederkommen. Ja, als Christen wissen wir, selbst an dem großen Gericht, an dem Gott der Vater einmal alles aufrufen wird, was gewesen ist, wird Jesus Christus für uns einstehen und vor seinem Vater dann bekennen, dass er, der Sohn Gottes, für unsere Schuld gestorben ist und wir frei sind. Freie Kinder Gottes. Wie ist das mit dieser Sicht darauf? Sage ich zu viel, wenn ich ein bisschen verallgemeinert jetzt mal sage, damals scheint die ein bisschen präsenter gewesen zu sein. Wie hieß das in dem Poetry Slam gerade, in unserem Text, was wir mittendrin hatten? Wir sind so vollgeladen. Ich sag mal, mit so vollgedeckten Tischen. Das Haus, das Auto, der Arbeitsplatz, die Hobbys. All das ist so stark im Bewusstsein, dass es so viel füllt und
für die Zukunft Gottes, die Paulus hier beschreibt, so ein Randplatz bleibt? Paulus, weißt du, es tut gut, von dir nochmal neu diese eigentliche Perspektive aufgezeigt zu bekommen. Von dir nochmal aufgezeigt zu bekommen, wofür du dankbar bist und worüber du dich freust, auf was wir als Christen zugehen dürfen. Uns einfach das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, das ist von Gott gesetzte Zukunft, mit der wir leben dürfen. Das Heute und Hier ist bei weitem nicht alles. Wir leben jetzt in vielfältigen Brüchigkeiten von Beziehungen und körperlichen Gebrechen, aber, als Christen gehen wir einer wunderbaren Zukunft entgegen. Wir gehen ihr gemeinsam entgegen. Das ist Gottes Zusage. In der Kirchengeschichte ist da im Pietismus mit Spener noch mal eine ganz neue Bewegung entstanden damals. Die Hoffnung zukünftig besserer Zeiten. Nicht als Vertröstung auf das, was später einmal kommen wird, sondern auf das bewusstes Einbeziehen in das Heute. Es deutlich zu machen, wir leben in der Zeit des Advents, nicht nur die 4 Sonntage vor Weihnachten, sondern wir leben heute in der Zeit des Advents, des Wartens auf diese Ankunft Gottes. Diese nochmal die Zeit verändernde ist geschehen. Wenn Gott sein Reich nochmal neu und sichtbar aufrichten wird, wenn Gottes Welt nicht nur noch davon der Reden ist und es heimlich zu spüren ist oder versteckt zu sehen, sondern wo es ganz offen an den Tag tritt. Dieser Zukunft gehen wir gemeinsam als Christen entgegen. Und ein viertes. Wir haben gemeinsam die Zusage der Treue Gottes. Paulus schreibt in Vers 9. Gott selbst hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Und er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Für immer. Für immer. Ich werde nie die Situation vergessen, als ich am Sterbebett eines älteren Menschen stand. Ich im Bibelvers aus dem Johannesevangelium Kapitel 10 vorlas, in dem steht: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ihr hättet das sehen sollen, wie dieser von Angst geplagte Mensch in seiner letzten Stunde, wie der zitterte vorher. Wie sich das legte, wo dieser Friede Gottes sichtbar auf diese Person kam und er sagen konnte, ja, ich gehe jetzt in diese Zukunft. Sein Sohn war in der Situation dabei, der war sprachlos. Welch eine Kraft, welch eine Macht hat Gottes Wort? Wir gehen gemeinsam als Christen dieser Zukunft entgegen. Und weißt du was? Gott hat sich verbürgt dafür, dass du, dass ich, die wir Christen sind, zu dieser Zukunft gehören dürfen. Ich weiß, bis dahin gibt es womöglich noch Kurven und Schleifen. Das mag alles sein. Wir hängen manchmal in diesen Kurven und Schleifen unseres Lebens fest. Aber der Rhein hat auch nicht nur eine Schleife. Und die Himmelsrichtung ist auch manchmal nicht ganz klar. Aber die Mündung ist klar. Und so ist es bei Gott auch klar. Ich komme zum Schluss. Ihr Musiker, ich hol mir ein bisschen die Frage von euch wieder. Warum feiern wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam mit denen, ich spitze es jetzt mal zu, mit denen uns aus verschiedenen Gründen etwas distanzierten Christen? Was meinen wir? Wird es Gott missfallen, wenn wir gemeinsam mit ihnen feiern würden, was Gott uns gemeinsam geschenkt hat? Blöde Frage, jedem ist doch klar davon. Nein, Gott würde es keinesfalls missfallen, im Gegenteil, er hätte seine Freude daran. Und das Coolste daran ist doch wohl, dass diese Freude auf andere Bereiche des Lebens auch ausstrahlt. Sie bewirkt Veränderung meiner eigenen Denke, weil sie die Denke Gottes in meinem Leben öffnet, den Horizont erweitert. Auf einmal ist die fromme Arbeitskollegin nicht mehr nur belehrend. Du entdeckst auf einmal eine Freundlichkeit in ihr, die du ganz übersehen hattest. Außerdem, bei näherem Betrachten, die ist einfach verlässlich. Und es erspart dir so viel Ärger. Du kannst dich wirklich auf sie verlassen. Und dein Problemschwager, also der mit dem ewigen Getue, der ist sehr hilfsbereit, ne? Und ehrlich. Ich glaube, dass das auch die Absicht des Apostel Paulus ist. Er will den Blick auf das lenken, was uns durch Jesus Christus vereint. Er will den Blick der Gemeinde in Korinth und auch uns und anderen Christen auf das lenken, was wichtiger ist. Damit wir das Wichtige von dem Unwichtigeren oder nicht so Wichtigen auch unterscheiden können. Und manchmal tut es gut, unserem Denken eine solche Veränderung, eine solche Fokussierung auch zu geben auf das, was uns gemeinsam geschenkt ist. Paulus sagt, ich danke dafür. Ich glaube, wir haben vielfältigen Grund, dankbar zu sein und froh zu sein. Wir können dankbaren Herzen, mit dankbarem Herzen durch das Leben gehen. Den Satz wollte ich noch aufnehmen, den du vorhin hattest, hatte ich mir notiert. Ja, mit dankbarem Herzen durch das Leben gehen. Wenn wir uns den Horizont des Lebens, unseres Lebens, von Gottes Wort aufzeigen lassen. Schaut, was hat Gott gemacht? Er hat seinen Sohn Jesus Christus dafür sterben lassen, dass Neues beginnen konnte. Er hat es in dir, in mir als Christen, er hat es da neu begonnen. Er hat seinen Geist geschickt, der es begleitet in unserem Leben. Und dieser Jesus Christus hat schon gesagt, Leute, ich gehe jetzt hier von dieser Welt, aber ich fange an, in dieser neuen Welt auch für euch zu bauen. Und dann, wenn das alles steht, dann hole ich euch dazu, auch in diese neue Welt hinein. Ist das nicht großartig? Wir haben Grund zu danken. Das ist das Wichtige. Das zeigt uns Gott auf. Und je mehr wir uns auf das Wichtige auch fokussieren, umso eher öffnen sich auch Dinge und Gespräche und Kombinationen mit Personen, an denen wir lernen dürfen, mit ihnen umzugehen. Gott segne uns dazu. Amen.